Das Traurige für die Betroffenen ist ja, man braucht tatsächlich einfach Geld, um diese Sachen zu lösen. Ich kann
Ja.
nicht mehr sagen, na, aber ich zahle doch so viele 100 € jeden Monat in meine gesetzliche Krankenkasse, die müssen
Ja.
das Problem für mich lösen. Das ist so nicht. Wer
Nein.
eine HPU hat, bekommt kaum, also bekommt einen Bruchteil der notwendigen Untersuchungen, von der gesetzlichen Kasse erstattet. Das ist leider einfach so.
Herzlich willkommen im Gesundhaut Revolution Podcast. Mein Name ist Nike Thiemann. Ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin in eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig.
Liebe Sonja, ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Es geht um ein sehr wichtiges Thema in meinen Augen, nämlich das Thema HPU. Und du bist ja wirklich, ja, Expertin auf dem Gebiet. Ich habe dich ja schon öfters auch auf den ganzen Online-Kongressen gesehen und gehört. Und über mehrere Schulungsseminare habe ich dich auch gesehen. Da warst du auch immer mit bei und bist total engagiert, was das Thema anbelangt. Und ja, habe mir eigentlich mal gedacht, dich muss ich mal interviewen, weil selbst ich bei mir in meinem Coaching, in meiner Ausbildung auch so viele Frauen einfach habe, die betroffen sind, ja, an einer HPU, so wie ich auch. Deswegen ist dieses Thema auch ein Herzensthema von mir und freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Deswegen stell dich doch einmal ganz kurz vor und sag uns, wie bist du zu deinem Thema, also zu dieser HPU überhaupt gekommen?
Ja, Nike, hi. Dank dir, dass ich hier bei dir sprechen darf. Wie bin ich zur HPU gekommen? Also, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich will es jetzt aber sehr kurz fassen. Ich bin Mitte 40 und habe mich über 30 Jahre mit allen möglichen Symptomen rumgeplagt. Eigentlich seit der Kindheit. Mir ging es immer irgendwie nicht gut. Ich war schlapp. Ich hatte eine große Angstthematik schon als Kind. In der Pubertät bin ich oft in Ohnmacht gefallen, habe ich immer weniger Lebensmittel vertragen. Dann haben die Hormone verrückt gespielt. Also mir ging es rundum einfach nicht gut. Ich habe mich nie richtig fit gefühlt, hatte auch immer eine ganz, ganz große Erschöpfung und habe mich eigentlich mein Leben lang gefragt, woher kommt das? Ja, warum fühle ich mich immer so mies? Ich war natürlich oft bei Ärzten. Meine Eltern haben alles versucht, damit es dem Kind irgendwie besser geht. Und es hieß immer nur, ja, das ist psychisch bedingt, das geht schon wieder weg. Und es ging halt aber nie wieder weg. Und so habe ich mich auf eine ganz, ganz lange, wirklich über 30-jährige Ärzte-Odyssee gemacht. Und ja, am Ende kam irgendwann durch einen Zufall, wie bei so vielen Menschen, denen es ähnlich geht, die Diagnose HPU raus. Und das war also der Wendepunkt bei mir. Und ja, so bin ich zur HPU gekommen. Also ich war dann extrem fasziniert, dass man ja durch so eine kleine Erkenntnis so viel in dem Leben bewirken kann, so viel zum Besseren verändern kann. Und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt als Fachjournalistin gearbeitet und habe mir dann überlegt, Mensch, irgendwie das Thema ist so unbekannt und aber es betrifft doch so viele und vor allem Frauen. Ja, geh doch damit einfach mal raus an die Öffentlichkeit und versuch das Thema größer zu machen. Und das mache ich jetzt seit 2019. Und ich treffe immer wieder auf Menschen mit ähnlichen Geschichten, die mir dann sagen, Mensch, hätte ich da doch mal früher davon erfahren, denn es ist eigentlich einfach, eine HPU in den Griff zu bekommen, wenn man denn eben weiß, dass man sie hat.
Ja, also ich werde jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Ich werde dir nachher noch mal die Frage stellen, ob du deine HPU in den Griff gekriegt hast, ja, und du arbeitest ja auch intensiv mit Betroffenen schon in Form vom Coaching auch zusammen und hast da ja auch so deinen Weg gefunden, wie du deine Frauen dabei begleiten kannst. Da wirst du ja mir auch gleich nochmal was dazu sagen können. Was mich jetzt aber gerade interessiert, du sagst, du hast das schon von Kind auf, also schon als kleines Kind gehabt. Wie alt warst du da, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit dir nicht?
Eigentlich wirklich, seit ich mich bewusst an meine Kindheit erinnern kann. Also ich würde mal so sagen, Grundschulzeit. Sehr viel länger kann ich mich jetzt nicht so bewusst zurückerinnern, nur so schemenhaft. Aber in der Grundschule habe ich schon immer gemerkt, mir ist irgendwie alles gleich zu viel und ich bin schneller erschöpft als die anderen. Und ich hatte einfach ganz oft diese morgendliche Übelkeit. Ja, das waren damals so meine Hauptsymptome und ich hatte auch damals schon immer wieder Ängste vor allen möglichen Dingen, die über so normale Kinderängste hinausgehen.
Wow, das mit den Kinderängsten höre ich jetzt, Sonja, zum allerersten Mal, dass das tatsächlich eins der, also so bei dir sehr dominant gewesen ist. Mhm. Die Frauen, die bei mir mit HPU zu kämpfen haben oder auch bei mir, das sind dann so eher andere Symptome, die dominant sind, aber finde ich total spannend, weil bei jedem äußert sich das ja ein bisschen anders. Mhm. Beschreib mal, was waren das damals für Ängste, die du hast gesagt, über das Kindsein ging das hinaus. Was waren das für Ängste?
Also waren eigentlich hauptsächlich Ängste, dass ich nicht so funktioniere, wie das von mir erwartet wird, weil ich die Erfahrung einfach ganz oft gemacht habe durch die ständige Übelkeit und Erschöpfung. Hatte ich schon als Grundschulkind immer das Gefühl, ich kann diesen Anforderungen gar nicht, ich kann die nicht erfüllen. Es war aber nicht im Leistungsbereich. Also ich war eigentlich immer eine gute Schülerin. Ich hatte auch einen ganz normalen Freundeskreis. Ich bin nicht irgendwie gemobbt worden oder so. Es war einfach das Gefühl in mir drin, jetzt muss ich Leistung bringen. Oh Gott, mein Körper schafft es wahrscheinlich nicht. Was mache ich, wenn mir da wieder schlecht wird? Was mache ich, wenn ich mit Bauchkrämpfen auf der Toilette sitze? Wie soll ich da die Mathearbeit schaffen? Das waren so die Themen meiner Kindheit. Also immer diese, ich habe einen unheimlich großen Druck empfunden aus dem ganz normalen Leben eines Kindes. Es war mir zu viel.
Mhm. Würdest du jetzt sagen, das waren die Symptome einer HPU oder das waren die Gründe, die zu einer HPU geführt haben? Weil HPU, da hat man ja bestimmte Persönlichkeitsprofile auch, ne? Das sind dieser perfektionistische Anspruch, aber auch, ne? Also es passt ja schon zusammen und ist man sich wahrscheinlich medizinisch nicht einig, also weil HPU ja sowieso medizinisch noch gar nicht anerkannt ist. Aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel sagen? Was kam zuerst, wenn du das für dich so jetzt erörtern würdest? Mhm.
Also für mich hat sich's immer so angefühlt, als wäre die HPU zuerst da gewesen. Mhm. Also die HPU ist in meinem Empfinden der Grund dafür, warum ich nicht richtig verdauen konnte, warum es mir häufig nicht gut ging, warum ich auch so schlapp war. Und darüber hinaus habe ich diese Ängste entwickelt, weil mein Körper ja tatsächlich nie so funktioniert hat, wie er eigentlich funktionieren sollte.
Ja.
Das war immer so mein Empfinden. Und von Ärzten habe ich dann eben immer gehört, ja, das ist psychisch bedingt. Die haben das eben umgedreht und haben gesagt, naja, das Kind ist ängstlich und deshalb ist ihm ständig schlecht und deshalb ist es ständig müde und kann nicht gut schlafen. Aber
zack, hattest du einen Stempel drauf, ne?
Ja, tief in sich drin spürt man ja, was ist Ei und was ist Henne.
Ja, total. Oh, voll schön, weil ich glaube, wenn jetzt ganz viele Frauen das jetzt hören, was du gesagt hast, dann fühlen sie sich, glaube ich, in dem Moment endlich verstanden, weil das erlebe ich so oft. Frauen gehen zu Ärzten und es wird denen, ständig kriegen sie irgendwelche neuen Diagnosen und man denkt so, es stimmt mit einem irgendwas nicht. Und nein, es hat einfach einen Grund, warum man so fühlt. Und wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht, dann soll man sich nicht abtun mit Diagnosen von Ärzten, was die sagen, sondern man soll auf sich selbst hören. Und du hast gerade gesagt, dein Gefühl hat dir, also dein Körper hat dir das auch gesagt, ne? Genauso ist es auch. Wir müssen einfach in uns vertrauen. Wir müssen wieder auf unser Körperfeedback achten. Und es gibt zig Berater da draußen oder zig Ärzte, die alle was Unterschiedliches sagen. Und letztendlich sind wir aber der weiseste Berater in uns. Den müssen wir einfach nur einmal fragen, ne?
Genau. Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen. Es gibt oft einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs mit HPU. Die Mädchen, die gehen ganz häufig in Richtung Ängstlichkeit, auch Hochsensibilität. Ich habe mir als Kind immer anhören müssen, ach, die Sonja ist so ein Sensibelchen, ja? Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Und bei Jungs beobachten wir öfter, dass es so in Richtung Hyperaktivität gehen kann, sich so in soziale Gefüge nicht gut einfinden können. Das sind oft typische Symptome, die eben kleine Jungs mit HPU so mit sich bringen. Geht auch häufig in Richtung ADHS.
Mega spannend. Ja, und du bist jetzt in dem Bereich HPU seit 2019 am Recherchieren. Wirst wahrscheinlich schon das ein oder andere Interview gehabt haben und merkst wahrscheinlich, wie viele Menschen eigentlich davon betroffen sind. Wenn man sich mit dem Thema erstmal auseinandersetzt, dann fragt man sich, wieso redet kein anderer drüber, ne? Warum, warum ist das so unentdeckt und so unerkannt, ne? Du arbeitest seit, wann arbeitest du mit Frauen auch zusammen, die betroffen sind? Wie lange machst du das? Auch schon seit 2019?
Nee, so, ja, seit 20 eher, genau. Also 19 ist meine Webseite an den Start gegangen und da wusste ich ja noch gar nicht, gibt's da überhaupt eine Resonanz drauf? Ich war mir noch nicht ganz klar, bin ich da jetzt allein auf weiter Flur, aber die Resonanz war eben so überwältigend, dass ich dann relativ schnell angefangen habe, ja, erstmal 1:1 Beratungen zu machen und das konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr stemmen und habe dann begonnen eben, und auch weil ich gemerkt habe, ich erzähle eigentlich immer und immer wieder das Gleiche, ja, einfach auch so Gruppenkurse zu erstellen, wo Frauen sich auch austauschen können und die empfinden das auch als sehr wertvoll, einfach auch mal das Gefühl zu bekommen, ich bin mit diesem ganzen Zeug nicht mehr alleine, ich habe da andere Frauen, denen geht's genauso. Es gibt einen Grund dafür, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Das sind ja oft auch schon, ja, ganz, ganz wertvolle Unterstützungen auf dem Weg.
Ja, man fühlt sich verstanden, ne?
Ja, so, ich muss aber noch dazu sagen, es sind tatsächlich nicht nur Frauen, die HPU haben. Ich glaube, Frauen kümmern sich oft ein bisschen besser um ihre Gesundheit. Ja, ich habe aber durchaus auch ein paar Männer im Programm schon gehabt. Also es ist nicht nur auf Frauen beschränkt und auch bei mir in der Familie ist mein Vater betroffen und nicht meine Mutter.
Gut, dass du das sagst, weil das wäre jetzt die nächste Frage auch von mir gewesen. HPU kann man ja, soweit ich das weiß, angeboren sein und man kann es erwerben, richtig?
Ha, da scheiden sich die Geister, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir die Frage im Moment noch nicht beantworten können. Es gibt da so viele Theorien, Unterschiede zwischen HPU, der Hämopyrrolactamurie, und der KPU, der Kryptopyrrolurie. Das sind ähnliche Stoffwechselstörungen, sie sind nicht identisch. Es heißt von der KPU, sie sei erworben. Das könne man jetzt auch nach einer Halsverletzung bekommen oder wenn man einfach mal einen Zaun gestrichen hat mit einer giftigen Farbe. Und eine KPU sei eher vorübergehend, eine HPU sei genetisch bedingt und ja, eben dann einfach ein lebenslanger Zustand. Wir haben extrem wenig Forschung auf dem Gebiet und ich glaube, wir müssen uns im Moment damit abfinden, dass man es einfach nicht sicher sagen kann. Ich weiß es nicht. Ich würde es dir gerne sagen, so und so ist es, aber ich kann es einfach nicht, weil wir haben keine Daten dazu.
Also ich kann sagen, soweit, ich hatte in meinem Coaching Quelle, wo wir Befunde vorher hatten, bevor sie ins Coaching gekommen sind, die hochgradig HPU-positiv waren und mit entsprechenden Maßnahmen wir einfach dann Kontrollen gemacht haben und schon gesehen haben, dass diese Werte sich deutlich verbessert haben.
Genau, das würde man ja aber auch erwarten von einer guten HPU-Therapie, genau. Aber ob das jetzt beim nächsten Stressereignis wieder ausbricht, da müsste man ja mal Messungen dazu machen. Man müsste ja mal schauen, wie verhält sich das denn nun im Lebensverlauf? Wie sieht es in 10, in 15, in 20 Jahren aus? Habe ich das richtig ausgeheilt oder kann das jederzeit wieder ausbrechen? Das sind Dinge, die wissen wir halt einfach noch nicht.
Ja.
Und ich denke, ja, da hängt wahrscheinlich auch extrem viel vom Lebensstil ab.
Gut, dass du das sagst. Ja, es ist immer der Lebensstil. Ja, auch bei Autoimmunerkrankungen, bei Neurodermitis, bei allen Sachen. Man muss halt permanent was für seine Gesundheit tun. Und wenn man denkt, man hat seinen Status quo erreicht und man kann jetzt wieder in seinen alten Lebensstil zurückverfallen, dann sind die Symptome halt alle in kurzer Zeit wieder da. Und ja, es ist, man muss jeden Tag was dafür tun, auf sich achten. Die Frauen und Männer, die du begleitest, was sind denn, also kannst du das pauschal sagen, welche Symptome bei deinen Betroffenen fast immer alle vorhanden sind?
Also das Hauptsymptom ist auf jeden Fall eine ganz große Erschöpfung und auch eine schnelle Erschöpfbarkeit. Das, ja, berichten ungefähr 90% der Betroffenen, die ich betreue. Und dann kommen an zweiter Stelle auch gleich die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Verdauungsprobleme, dass man so das Gefühl hat, ich vertrage irgendwie immer weniger, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich noch essen soll. Histaminintoleranz spielt häufig mit rein. Die Schilddrüse ist oft betroffen. Also viele haben eine Schilddrüsenunterfunktion, was ja wieder die Müdigkeit auch befeuert. Und paar HPUler sind auch von Autoimmunerkrankungen betroffen, also zum Beispiel Hashimoto. Es geht auch in den psychischen Bereich. Über Ängste haben wir ja schon gesprochen, betrifft auch viele, würde ich mal sagen, so grob die Hälfte. Wow. Depressive Episoden sind mit dabei. Viele meiner Klienten nehmen Antidepressiva, wenn sie mit der Therapie beginnen. Also das ist ein recht breites Spektrum. Auch die Hormonachse ist betroffen. Also nicht nur die Schilddrüsenhormone, auch die Sexualhormone. Da haben wir oft bei Frauen eben Richtung PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom, dass man ja teilweise auch mit der Fruchtbarkeit Probleme hat, unregelmäßige Zyklen, PMS und so weiter. Also die HPU kann einen ganz bunten Strauß an verschiedenen Symptomen mitbringen, was die Betroffenen dann eben wieder zu ganz vielen verschiedenen Fachärzten treibt. Und jeder stellt da so seine kleine Spezialdiagnose. Und unterm Strich hat man dann als Betroffener viele kleine Diagnosen, zum Beispiel Reizdarm und PCOS. Dann nehmen sie halt die Pille und nehmen Sie doch mal ein paar Triptane, wenn Sie halt Migräne haben. Da kann man jetzt nicht so ursächlich was dran machen. Ja, und so endet dann oft so eine Ärzte-Odyssee, wenn man eben nicht auf die HPU stößt.
Sonja, es ist so cool, was du da sagst. Ich kann es zu 100%, also ja, es ist bei mir auch so. Ist bei mir auch so. Also wenn, dann kommen die Frauen mit dem ganzen Blumenstrauß. Und dann weiß man, also deswegen, man muss alles ganzheitlich angehen. Man, wenn man sich auf ein Feld nur spezialisiert, dann kommen wir da kein Stück weit. Und das kann ich sagen. Also die meisten haben wirklich PCOS, dann kommt Hirsutismus, also vermehrte Behaarung hinzu, dann kommt Hashimoto hinzu, dann haben sie Magensäuremangelprobleme, dann haben sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann haben sie aufgrund von PCOS ja auch zu viel Androgene, dann kriegen sie ganz viel unreine Haut und Pickel, dann haben sie Extreme zwischendurch, weil sie schlechte Verdauung und Unverträglichkeiten haben. Also ja, Müdigkeit, die Erschöpfung, weil die Schilddrüse nicht funktioniert, Nebennierenschwäche dann irgendwann, weil die Erschöpfung zu lange anhält. Und dann weiß man natürlich auch irgendwann als Kunde, Patient, Betroffene auch gar nicht mehr, wo soll ich denn überhaupt noch anfangen? Wie soll ich loslegen? Ja. Wer ist mein Ansprechpartner? Ich habe so viele Symptome. Gehe ich jetzt zu 10 Fachspezialisten und jeder konzentriert sich auf sein eines Feld. Ne? Und deswegen, wir müssen halt echt ganzheitlich denken. Auch die, ja, unser Gesundheitssystem, wenn die dann sich nicht anders positionieren, anders aufstellen, sehe ich da, glaube ich, in 10 Jahren echt schwarz, wenn ich mir so die Entwicklung anschaue. Ne? Weil die Symptome werden immer komplexer einfach.
Ja,
ne?
Genau. Und das Traurige für die Betroffenen ist ja, man braucht tatsächlich einfach Geld, um diese Sachen zu lösen. Ich kann nicht mehr sagen, na, aber ich zahle doch so viele 100 € jeden Monat in meine gesetzliche Krankenkasse, die müssen das Problem für mich lösen. Das ist so nicht. Wer eine HPU hat, bekommt einen Bruchteil der notwendigen Untersuchungen von der gesetzlichen Kasse erstattet. Das ist leider einfach so.
Also ich habe mal ein Sprichwort gehört, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber es ist 100% so. Wenn du dich auf die Krankenkassen verlässt, dann bist du verlassen, weil alles, was dir im Grunde genommen gesundheitlich was bringen würde, wird eben nicht übernommen. Und da muss man einfach schauen, was sind die Interessen einer Krankenkasse, womit verdienen die ihr Geld, ne? Hauptsache schnell chronisch, dann kriegen sie einen höheren Satz für den Patienten, für den Kunden. Egal, wo ich hingehe, zu welchem Arzt, auch ich habe es jetzt gerade beim Frauenarzt erlebt, die haben jetzt plötzlich Check-ups gestrichen und gesagt, das wird jetzt doch nicht mehr alle halbe Jahr, sondern irgendwie alle 10 Jahre. Ich sage, sie müssen es privat bezahlen, wenn sie es doch so weiter in Anspruch nehmen wollen. Ja. Also alles, was notwendig ist, Krebsvorsorge wird plötzlich als Frau gestrichen. Ich war jetzt gerade beim Zahnarzt, habe mit einem Zahnprobleme tatsächlich, Röntgenaufnahme, eine ganz bestimmte, kostet 150 €, zahlt die Krankenkasse wieder nicht. So diese Standard-Röntgenaufnahmen, die es bei jedem Zahnarzt gibt, da erkennt man aber das Wesentliche überhaupt gar nicht. Ja, so versteckte Entzündungsherde, da läufst du dann 20 Jahre mit rum, hast eine Autoimmunerkrankung. Und das ist einfach so traurig. Das ist so traurig, dass wir jetzt wirklich so eine Art Zwei-Klassengesellschaft bekommen und Gesundheit gar nicht mehr für jeden leistbar ist. Ne? Sehe ich auch so.
Ich denke, ein ganz anschauliches Beispiel ist dieses Blutbild, was man beim Hausarzt bekommt. Viele Menschen, die sich jetzt noch nicht intensiv mit Gesundheit beschäftigt haben, die gehen zum Hausarzt und dann sagt er, na gut, dann machen wir ein kleines Blutbild. Und wenn du dann irgendwie noch ein bisschen was rauskitzeln kannst, dann sagt er irgendwann, dann machen wir ein großes Blutbild. Und ich dachte früher auch immer, also wenn ein Arzt ein großes Blutbild macht, ja, und da kommt nichts raus, dann kannst du quasi nicht krank sein. Dann muss alles, was du hast, psychisch bedingt sein. Ja. Und wenn man sich aber mal anschaut, was kostet so ein Blutbild, das kostet die Krankenkasse unter 5 €. Ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es sind 3,70 € oder so. Also die Kosten sind ganz enorm gering und es werden ja im Grunde nur die Blutzellen aufgedröselt. Und wenn man einen ganz geschulten Blick hat, dann kann man da ein paar Hinweise draus bekommen. Aber wir können zum Beispiel gar nicht sehen, wie ist der Körper denn mit Mineralstoffen und mit Vitaminen versorgt. Und das ist ja das, was uns eigentlich am Leben hält und was wichtig für unseren Stoffwechsel ist. Absolut, und da ist mir die Aufklärung einfach extrem wichtig, dass die Betroffenen wissen, nein, aus einem Blutbild und selbst wenn es ein großes ist, kann ich einfach keine Gesundheitsparameter ablesen oder zumindest nicht die für uns hier relevant sind. Da kann ich sehen, habe ich eine Leukämie oder nicht. Ja. Das kann ich durchaus ablesen. Ja. Aber
oder ist irgendwas organisch ganz im Argen, muss man da noch weiterführende Werte nehmen, so was lebensbedrohlich ist. Ne? Dafür ist es ja auch gut und sinnvoll. Bin ich ganz bei dir. Das Thema erweiterte Blutwerte finde ich genauso wichtig wie du auch. Deswegen lernen das auch alle Teilnehmer bei mir in der Ausbildung, wie sie erweiterte Blutbilder auswerten können, um halt wirklich spezifisch helfen zu können oder zu sehen, wo sind denn Mängel. Weil jede Krankheit im Körper geht ein aufgrund eines Mangels. Ja? Also wir brauchen über den Darm nicht sprechen. Das ist so die Zentrale für Krankheiten, der Entstehungsort. Aber dennoch, Blutwerte, also erweiterte Blutwerte, Mineralien, Spuren, Elemente brauchen wir ja für eine gesunde Darmflora auch, ne? Und so ein gesundes, also so ein gutes Blutbild kann schon mal, wenn wir damit arbeiten wollen, schon zwischen 250 und 555 € kosten, ne? Wobei, wenn man da zu Privatärzten geht, die auch ganzheitlich arbeiten, da gibt's ja zum Glück auch immer mehr von, da braucht man nicht unter 1.000 € geht man unter 1.000 € nicht mit Laborwerten raus. Nee. Das ist, und da wird aber, die Therapie ist hinterher auch kein Stück anders, ne? Also, also die Frage ist immer so, welche Werte sind wirklich notwendig, ne, für den Behandlungsplan? Und ich sage immer so, 250 € musst du investieren. Also darunter ist schwierig. Und klar, man kann bis 1.000 € ganz viel machen. Ich sage immer, in kleinen Schritten anfangen, gucken, was hilft, was wirkt und sonst nochmal nachprüfen. Machst du das so auch mit deinen Betroffenen?
Genau. Also jeder möchte natürlich Kosten sparen, aber da bin ich ganz deiner Meinung, unter 250 € ist eine Eingangsdiagnostik eigentlich nicht machbar. Das geht nicht.
Ja. Und was sind denn so bei einer HPU für dich so ganz wichtige Werte, die auf keinen Fall fehlen dürfen?
Das Kernstück ist für mich die Mineralstoffanalyse im Vollblut. Die zeigt mir einfach die wichtigsten Parameter, Selen, Zink, Magnesium, Kupfer. Also da habe ich alles auf einen Blick. Und für die HPUler finde ich noch besonders wichtig das Vitamin B6, eben weil es da auch so viele Irrungen und Wirrungen gibt, wie man das am besten misst. Wenn ich nämlich zum Hausarzt gehe und sage, ich möchte mal meinen B6-Spiegel messen lassen, dann haben wir hier bei der HPU eine ganz besondere Situation. Und zwar misst es der Standard-Hausarzt dann ganz normal im Blutserum. Und ganz häufig haben wir da eben hohe Werte. Und
danke, dass du das
Hausarzt, ja, um Gottes Willen, ja, B6-Wert, der geht hier durch die Decke. Sie dürfen um Gottes Willen keinen B6 einnehmen. Und wir haben hier aber die Spezialsituation, dass wir HPUler oft dieses B6, was in vielen verschiedenen chemischen Formen vorkommen kann, das können wir nicht gut in die aktive Form umwandeln. Und das ist die, die im Stoffwechsel auch was bewirkt. Und so sehen wir quasi die inaktive Form von B6, die hat sich da so bildlich gesprochen vor der Zelle angestaut, die kommt nicht rein in die Zelle, weil wir es nicht umwandeln können und täuscht in unserem Blut vor, wir werden überversorgt mit Vitamin B6. Dabei kommt in der Zelle nichts an und wir sind unterversorgt. Und deshalb rate ich hier dazu, das quasi bioaktive B6 zu messen. Ich mache das gerne über Cystathionin im Urin. Und das ist so ein schöner Test, dass man den sogar allein zu Hause machen kann. Also da muss ich nicht mal zur Blutabnahme gehen.
Ja, das ist natürlich gut. Weil wie häufig passieren da Fehler? Ne? Die Kunden von mir im Coaching gehen mit den Blutwerten hin. Es steht ganz dick Vollblut drauf, ja, und dann wird das auch nochmal gesagt und dann kriege ich einen Zettel und es ist doch wieder das Serum da und ich denke mir so, es steht doch schon, es ist sogar schon rot angemarkert und dennoch machen sie ein Serum und sie müssen es selbst bezahlen, so, also da merkt man, dass die eigentlich schon bei der Abnahme gar kein richtiges Briefing haben und den Unterschied zwischen Vollblut und Serum kennen, ne?
Genau, und ist zum Beispiel für uns HPUler für Zink jetzt ganz kritisch, weil Zink kommt, glaube ich, nur zu 5% im Serum vor. Und wenn ich diesen Wert jetzt nur im Serum messe und ich erfasse nur 5% des ganzen Zinkvorkommens, dann kann es nicht genau sein, ja? Aus so einem Wert kann ich einfach überhaupt keine Rückschlüsse auf die Zinkversorgung der Zelle führen. Also das geht nicht. Deshalb ganz, ganz wichtig und toll, dass du das auch lehrst in deinen Kursen. Es ist nicht nur wichtig, dass man misst, sondern man muss halt auch wissen, wie man es macht. Sonst haben die Werte einfach keine Aussagekraft.
Außer die Mineralstoffe, Spurenelemente, du hast im Vollblut jetzt gesagt, Magnesium, Selen, Zink, dann kannst du eine Urinprobe machen. Wie hieß der Wert nochmal, den man im Urin testen muss?
Cystathionin heißt der, mit C geschrieben.
Genau. Ja, okay. Mhm. Okay. In dem kann man im Urin dann nochmal testen lassen. Gibt es darüber hinaus noch Werte, die du bestimmen lässt?
Ja, also auf jeden Fall lasse ich immer den Ferritinwert mitmessen, weil der erfahrungsgemäß oft sehr, sehr niedrig ist, was natürlich zur Erschöpfung beiträgt. Und um Ferritin beurteilen zu können, braucht man immer noch den CRP-Wert. Das ist der Entzündungsmarker. Vitamin D schaue ich mir an und meistens noch Homozystein. Das ist aber ein bisschen schwierig zu messen und das schaffen nicht immer alle, weil die Probe ganz schnell nach der Abgabe zentrifugiert werden muss. Also wenn man diesen Wert abnehmen möchte, dann am besten direkt in ein freies Labor gehen oder den Hausarzt einfach vorher fragen, ob er überhaupt eine Zentrifuge hat. Weil wenn man das Röhrchen unzentrifugiert einschickt, dann ist der Wert nicht brauchbar. Dieses Homozystein, das, wie kann ich das jetzt kurz und knapp erklären? Also es ist quasi, zeigt einem, wie gut der Stoffwechsel methylieren kann. Und die Methylierung ist einfach ein extrem wichtiger Prozess für alle Menschen. Würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das biochemisch im Detail zu erklären. Es ist einfach ein ganz großes, wichtiges Rädchen in unserem Stoffwechsel. Und deshalb schaue ich mir diesen Wert auch immer noch an und sehe da leider eben auch häufig, dass er ziemlich entgleist ist.
Genau, also auch wenn der zu hoch ist, das soll es ja nicht sein für alle, die uns zuhören und sehen, also ein hoher Homozystein sollte es nicht sein, der sollte so ungefähr roundabout unter 12 sein. Alles, was so eklatant hoch ist, ist toxisch für unseren Körper und könnte dann, wie gesagt, muss man in der Medizin ja immer sagen, ein Hinweis darauf sein, dass wir dann auch Mängel haben, zum Beispiel an Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure. Ne? Genau. Wenn du jetzt Menschen hast, die zu dir kommen mit diesen Symptomen und du begleitest sie dabei, wie viel Zeit muss ein HPUler mitbringen, damit er merkt, dass es ihm spürbar besser geht?
Spannende und wichtige Frage. Und da gibt es eine ganz, ganz breite Bandbreite an Reaktionen. Ich habe Menschen im Kurs, die reagieren nach 8 Wochen. Und sagen, boah, ich fühle mich schon so extrem viel besser. Ich habe auch welche, da dauert es ein halbes Jahr bis ein Jahr. Bei mir selber hat es auch so lang gedauert. Und ich glaube, ich hätte das zigmal abgebrochen, wenn ich irgendeine Alternative gehabt hätte. Aber ich war damals so quasi in dem austherapierten Zustand, dass alle Schulmediziner gesagt haben, nee, also ist alles psychisch, können wir nichts machen. Ganz wichtig ist es, dran zu bleiben. Braucht der Körper einfach 6 Monate, bis sich im Stoffwechsel mal was umstellt. Und Ich zum Beispiel habe nie dieses Gefühl gehabt, Mensch, gestern ging es mir noch ganz mies und heute ist alles weg. Bei mir war das so ein ganz langsamer, schleichender Prozess und ich habe es eigentlich nur wirklich wahrgenommen, wenn ich mich mal so bewusst erinnert habe, Mensch, wie ging es mir denn vor einem halben Jahr? Ja, da ging es mir wirklich wesentlich schlechter. Da konnte ich das und das nicht essen oder das und das nicht machen. Und ich habe oft das Gefühl, das geht vielen so, dass es eben schleichend geht und es geht auch nicht nur bergauf. Es sind Schwankungen mit drin. Es geht einmal 3 Tage besser und dann mal wieder 1 Tag mies. Und ja, häufig erfordert es doch ganz schön viel Geduld, da dran zu bleiben
und Disziplin,
die Hoffnung, ne? Nicht aufzugeben, ja.
Ja, Geduld und Disziplin. Und ich, ja. Also was du sagst auch mit man muss dranbleiben und man muss sich bewusst werden darüber, was man schon alles erreicht hat. Ich sage immer, es ist gut und wichtig, ein Symptomtagebuch zu führen und auch ein Erfolgstagebuch, weil, wie du schon sagst, man fokussiert sich meistens immer mental auf das Endziel. So, und alles, was nicht Endziel ist, ist irgendwie für einen noch nicht erreicht und das demotiviert natürlich und die Herangehensweise spielt eine große, große Rolle und man bleibt motiviert, wenn man halt den Fokus auf die kleinen Erfolge sich setzt und das kann, wie du schon sagst, auch schon nach 5 bis 6 Wochen passieren und die Frage ist halt immer, ist man sich dessen bewusst und hat man den Fokus darauf oder halt nur auf das Endziel und dann ist es hart, dann nimmt man sich die Leichtigkeit und macht es hart, weil ja, unser Kopf spielt eine große Rolle, ne?
Ja, da hast du völlig recht, ja. Hm. Und für viele Betroffene ist es ja auch der letzte Strohhalm, weil wir sind es ja gewöhnt, oft über viele Jahre immer wieder Therapien auszuprobieren und dann zu merken, oh, es hat irgendwie wieder nicht funktioniert. Okay, vielleicht ist ein Symptom jetzt so ein bisschen platt gebügelt worden, aber so das Grundproblem ist einfach nicht gelöst. Und
ja.
Ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, als mir mein Arzt von der HPU erzählt. Dann dachte ich, was ist denn das von esoterischer Quatsch? Dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich beim Robert-Koch-Institut gelesen, Pseudoerkrankung, nee, das gibt's eigentlich gar nicht. Und weiß ich, mit meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung dachte so, um Gottes Willen. Wirklich ehrlich, hätte ich Alternativen gehabt, ich hätte mich da nicht drauf eingelassen. Das war mir
echt?
Alles so, da dachte ich, nee, das ist irgendwie so ein halbgares Zeug, aber ja.
Ich finde es bemerkenswert, dass dich ein Arzt drauf angesprochen hat. Ich mache, also durchgehend, mag vielleicht mit dem Ort zu tun haben, wo ich wohne, ich mache durchgehend Erfahrung mit Ärzten, die denken, was ist das für ein Scheiß? Also so wie du es gesagt hast, Pseudoerkrankung, das ist alles Einbildung, existiert nicht. Ich hatte ja kürzlich erst noch die letzte OP wegen einer Endometriose und hatte dann ein Gespräch mit Anästhesisten und ich vertrage halt keine gewissen Schmerzmittel und um das herauszubekommen, müsstest du ja 3 Tage stationär aufgenommen werden, um herauszubekommen, auf welchen Wirkstoff du allergisch bist, ne? So Richtung Allergiepass. Und ich weiß, wie schlecht es mir unter bestimmten Medikamenten ging und habe immer davon abgesehen. Ich wollte nie freiwillig diesen Zustand herbeiführen, damit man mir dann eine Spritze gibt und sagen kann, der ist es, den darf ich nicht kriegen. Ja, aber ich weiß jetzt, dass die HPU der Grund dafür ist, warum ich einfach schlecht entgifte und gewisse Medikamente nicht gut verstoffwechseln kann. Und dann saß ich beim Anästhesisten da und habe ihm versucht, das zu erklären. Und dann wollte er das natürlich von seiner wissenschaftlichen Seite beleuchten und sagte, ja, wogegen sind Sie allergisch? Haben Sie einen Allergiepass? Ich so, nein, ich bin HPUlerin. Das ist toll, das alles einbildet. Ich so, nein, ich möchte diese ganzen Sachen alle nicht. Und dann guckte er mich nur an und rollte mit den Augen. Und ich habe gedacht, oh, was wird das für eine OP? Er gibt mir die Narkose, er nimmt mich kein Stück ernst. Ne?
Aber ich glaube, ja, Nike, du darfst ihm das nicht übel nehmen, weil er hat 6 Jahre Minimum studiert und ist dann der Meinung, wenn ich so lange studiert habe, dann muss ich alles wissen über mein Fach und eine Facharztausbildung hat er ja auch noch gemacht und da kommt da jemand an und erzählt ihm was er offenbar irgendwie in 10 Jahren Ausbildung noch nie gehört hat. Das ist ja auch traumatisierend. Das liegt aber am System. Was lerne ich denn als Arzt an der Uni? Was lerne ich da? Ja. Ich lerne, wie ich pharmakologisch erzeugte Chemikalien anwende auf bestimmte Mangelsituationen im Stoffwechsel. Ja, Studenten lernen ja keine ursachenbasierte Medizin. Die lernen ja, wie kann ich ein Symptom plattbügeln.
Absolut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Vor 3 Jahren habe ich mal gehört, dass im Medizinstudium, ich glaube, so maximal 2-3 Stunden über das Thema Nahrungsergänzungsmittel referiert wird. Und wenn man tiefer einsteigen möchte, da kann man ja schon fast eine richtige Ausbildung zum Mikronährstoffexperten machen. Und selbst dann weiß man noch nichts. Ich habe hier zig Bücher darüber und kenne da 2 große Koryphäen, die da wirklich sehr, sehr bekannt sind, an denen sich alle orientieren und die super gute Studien auch rausbringen und in der Praxis vor allen Dingen drin sind und nicht in der Theorie. Das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Aber um da nochmal zurückzukommen zu diesem Arzt, was mein Learning daraus eigentlich gewesen ist, war, man muss wirklich für sich einstehen und man darf es nicht persönlich nehmen. Und das stelle ich halt auch immer wieder fest, dass wenn man eh schon immer denkt, so man ist falsch, es stimmt was mit einem nicht, man bildet sich das alles ein und jetzt hat man so diesen Strohhalm gefunden und fühlt sich eigentlich mit dieser Erkenntnis gut und weiß auch, dass alles, was man macht, dass es einem gut tut und geht einem besser und dann sagt man das und steht für seine Gesundheit ein und kriegt sofort von außen wieder so dieses Gefühl, du spinnst, ne? Und ja. Da muss man als Betroffene wirklich in vielen Punkten standhaft bleiben und sagen, nein, hey, das, was ich fühle, ist richtig. Ich muss auf mich hören. Auch wenn der Arzt ist und einen Kittel trägt, er weiß nicht alles. Absolut. Ich weiß mehr. Ne? Und ich glaube, das war mein größtes Learning. Ich bin auch in dem Gespräch mit ganz schlechten Gefühlen nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass es ja nicht nur mir so geht, sondern dass es so vielen anderen Betroffenen genauso geht. Ja. Und die sind nicht allein. Die sind nicht allein mit dem Gefühl.
Genau, wir sind da.
Wir sind da, genau. Du als Betroffene erstmal, was war für dich so der Game Changer? Du als Betroffene mit HPU, du hast dich mit dem Thema dann damals auseinandergesetzt, du hast angefangen, deinen Lebensstil zu verändern. Wie sah deine Veränderung aus? Magst du da was zu sagen?
Mhm. Also ich glaube, die beste Veränderung war für mich, dass ich endlich verstanden habe, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle und dass ich mir zum ersten Mal erlaubt habe, einfach so zu sein, wie ich eigentlich bin und nicht mehr versucht habe, krampfhaft die Leistung zu erbringen, die andere erbringen, ein Leben zu führen, was andere leben, was aber einfach nicht zu mir und vielleicht dieser, das ist so ein abgegriffenes Wort, aber irgendwie eine Art von Hochsensibilität in ganz vielen verschiedenen Bereichen betrifft. Ja, andere konnten immer alles essen und denen ging es nie schlecht. Das hat bei mir nie funktioniert. Andere waren immer leistungsfähig, wenn das gefordert wurde. Auch das hat bei mir nie funktioniert. Und ich habe mich immer so gezogen durch mein ganzes Leben. Ich habe ja, wenn du meinen Lebenslauf siehst, das sieht nach einer steilen Karriere aus. Ich habe immer funktioniert. Und in mir drin hatte ich aber immer das Gefühl, ich kollabiere gleich, ich schaffe das nicht mehr. Und irgendwann konnte ich mir das endlich mal zugestehen, ja, dass mein Stoffwechsel jetzt einfach eine besondere Aufmerksamkeit braucht, dass ich besonders auf mich aufpassen muss, dass ich ja einfach mal eine Legitimation habe, meinen besonderen Bedürfnissen auch nachzukommen in meinem Leben. Ja, das habe ich dann in ganz vielen Bereichen gemacht. Also ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe alle Fertiggerichte rausgeschmissen. Ich habe frisch gekocht. Ich kaufe nur noch Bio. Ja, das ist teuer, aber ich fahre ein 17 Jahre altes Auto und dann liegt meine Priorität jetzt einfach woanders. Ich denke, man kann sich das im Leben schon irgendwie so zurechtrücken. Es ist nur eine Frage, der Priorität. Was ist mir wichtig? Ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr, schon seit ganz vielen Jahren. Ich wurde da oft dafür belächelt. Früher wurde ich oft gefragt, bist du schwanger? Das fragt mit Mitte 40 jetzt zum Glück keiner mehr. Aber ja, man ist immer so ein bisschen gesellschaftlich ausgegrenzt, wenn man nicht mit feiern geht oder sich nicht am Wochenende abschießt. Wenn man auch sagt, ich will die 88 Cent Würstchen von Aldi am Wochenende nicht auf meinen Grill legen. Ja, all diese Dinge, für mich gibt's jetzt ein anderes Normal. Ich mache auch Urlaube so, wie sie mir gefallen. Ich mag es nicht so gern trubelig. Ich bin eher introvertiert. Ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Kreuzfahrt machen würde, das wäre für mich der absolute Overkill, ja. So viele Leute auf so engem Raum und ständig Entertainment und Rumtata, das sind alles Dinge, die liegen mir nicht, deshalb mache ich das nicht. Wer das mag und wem das liegt, wem das gut tut, der kann das gerne tun, meins ist es einfach nicht. Und so habe ich jetzt, ja, in den letzten 6 Jahren seit der Diagnose HPU mein ganzes Leben umgekrempelt und es geht mir einfach sehr, sehr gut damit.
Du hast gerade gesagt, Diagnose HPU. Kann man da sagen, kann man von Diagnosen schon sprechen? Ist das schon soweit akzeptiert? Oder, weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das war eher für mich so Diagnose, weil es endlich mal das Richtige war nach halt über 30 Jahren suchen, was stimmt mit mir nicht. Nee, also ich kann auch, vielleicht sollte ich es harmloser formulieren, nach positivem HPU-Test.
Also während du das Ganze erzählt hast, kam bei mir wieder, ja, dieser eine Satz, jede Krankheit will einem was sagen, ne? Zugang zu einem finden und eine Krankheit hat immer einen Gewinn. Und den habe ich sofort gespürt bei dir, diesen Gewinn. Ne? Und es macht, also das höre ich immer, warum ich, wieso haben können andere so essen, wie sie wollen, nur ich nicht. Ne? Das ist so absolut der falsche Fokus, das falsche Mindset, weil auch ich mit meiner Endometriose, es gibt die Endo-Fighters, das ist so eine riesen Hashtag auf Instagram. Ich bin kein Fighter, ich bekämpfe sie nicht, sondern sie ist einfach ein Teil von mir, sie ist ein Freund von mir geworden. Und klar, ich habe auch HPU, ich habe jetzt beides, ja. aber ich bekämpfe halt beides nicht, weil sie beide wollen mir tagtäglich irgendetwas sagen, wenn die Symptome zurückkommen. Und ich habe richtig gespürt, als du das jetzt gerade so gesagt hast, du hast einfach zu dir gefunden, muss man ja einfach mal sagen, durch diese Krankheit, ne? Also durch diese Erkrankung oder Form von. Ja, und stehst zu dir so, wie du bist, verstellst dich nicht mehr. Und das merke ich auch, das fällt so vielen Menschen immer schwerer, wenn man bei Instagram schaut und sozialen Medien, auch jetzt die jungen Mädels, schon ab der 5. Klasse, ich krieg's bei meiner Tochter ja auch mit, was jeder sein möchte, aber eigentlich nicht ist. Der Körper sagt einem das schon, was man ist. Irgendwann. Ja. Ja. Man muss hinhören. Man muss die Sprache einfach des Körpers verstehen. Ne?
Genau, hinhören und sich auch den Raum zugestehen, zu sagen, ich bin so, das passt für mich und das passt für mich nicht. Ja. Ich kann nicht jeden Tag einen Döner essen. Ja, das kann ich mal machen, aber das bekommt mir einfach auf Dauer nicht. Und vielleicht bekommt mir auch der und der Beruf auf Dauer nicht. Musste ich ja zum Beispiel auch für mich feststellen. Ich wollte ja eigentlich Wissenschaftlerin werden und ich hatte eine tolle Stelle an der Charité in der Kinderkrebsforschung. Aber ich war diesem ganzen Druck, den ich mir selber gemacht habe und der von außen kam, dem war ich nicht gewachsen. Mein System hat komplett kollabiert. Ich habe am Ende, ich bin 1,70, als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich 47 Kilo gewogen und bin oft angesprochen worden, hast du eine Magersucht, du siehst so krank aus. Und nee, ich hatte keine Magersucht, ich war einfach am Ende meiner Kräfte. Ich hatte den schlimmsten Reizdarm aller Zeiten. Ich bin jeden Tag mit Durchfall auf der Toilette gesessen, weil mein Nervensystem am Anschlag war, jeden Tag. Und ja, ich sehe das auch oft in meinen Beratungen, dass Menschen Berufe haben, die einfach extrem anstrengend sind. Krankenschwestern im Dreischichtbetrieb, das ist mit einer HPU extrem schwer umsetzbar. Und da muss man sich dann einfach auch mal fragen, passt dieser Beruf zu mir?
Häufig eine harte Erkenntnis, aber manchmal notwendig, um gesund zu werden, weil man kann noch so viel symptombezogen arbeiten und Nahrungsergänzungsmittel sind ja, muss man auch einfach sagen, sind hilfreich, unterstützend, aber sind auch erstmal nur eine Symptombekämpfung, lösen dauerhaft auch nicht das Problem, wenn man an den wichtigsten Säulen im Leben nicht arbeitet. Und wenn die Ursache einfach der Job ist, dass man ein Leben lebt, was nicht zu einem passt, mit seinem Wertesystem, mit seinem Ikigai, sage ich immer so gerne, Sinn des Lebens, dann wird das alles nicht nachhaltig sein. Ne? Und mit diesen Themen muss man sich auseinandersetzen. Deswegen Endometriose-Frauen zum Beispiel auch ganz, also fast immer, ich kenne keine, die fast nicht eine HPU hat, das sind auch Perfektionisten. Also man weiß jetzt, ne? Also es wird der Frau mit Endometriose auch nachgesagt und der mit HPU ja auch. Und was war jetzt zuerst da, weiß man ja auch wieder nicht, aber tatsächlich etwas, was ich auch nochmal aus der eigenen Praxiserfahrung nochmal so sagen kann. Ne?
Ja, spannend. Gerade wenn es so um Charaktereigenschaften geht, lass mich das noch ganz kurz einwerfen. Ja. Den HPUlern wird nachgesagt und ich kann es auch durchaus bestätigen, ja, die sind oft perfektionistisch, haben einen ganz hohen Anspruch an sich selber, aber sind auch sehr empathisch und oft sehr ehrgeizig. Also ja. HPUler, Frauen, auch Männer, Frauen können richtig was rocken, die können was durchziehen, wenn die was wollen, dann haben die einen Ehrgeiz, das von vorne bis hinten auch durchzuziehen. Und ich denke, die HPU, die bringt nicht nur negative Eigenschaften mit sich. Es ist auch, also viele, viele HPUlerinnen vor allem sind auch in Berufen, wo sie anderen Menschen helfen, sie andere Menschen unterstützen, einfach weil sie oft ganz feine Antennen für die Bedürfnisse anderer Menschen haben. Und ja, einfach überaus empathisch sind. Und das, finde ich, sind ja auch wirklich tolle Eigenschaften, auf die ich auch stolz bin. Das ist schön. Und wenn wir so in einem Kreis von HPUlerinnen sind, ist das oft eine ganz angenehme Atmosphäre, weil jeder den anderen versteht.
Das ist schön. Also. Das finde ich so gut. Ja, doch. Ja, ist so. Ja, das kann ich jetzt, wenn ich mal das alles so durchgehe mit den Betroffenen, die ich im Coaching hatte und die ich kennengelernt, ja, es passt. Es passt, ja. Ja.
Natürlich kann man nicht immer alle 100% über einen Kamm scheren, aber man kann so einen groben Rahmen spannen. Und
ja,
wir sind ja auch alle noch viel mehr als HPU. Die HPU ist ein kleiner Stoffwechselweg im Hemmaufbau, haben wir ja noch gar nicht besprochen, was es eigentlich ist. Ja, wir können das Molekül Hem nicht richtig aufbauen. Aber wir sind ja noch so viel mehr. Also das vereint uns quasi, aber wir haben alle noch individuelle andere Stoffwechseleigenschaften und Charaktereigenschaften.
Ja, gibt es, also ich höre immer wieder bei der HPU, man hat einen Mangel, ja, an Vitamin B6 und Zink. Bei Mangan ist man sich so ein bisschen uneinig. Einerseits ja, also da kannst du auch gleich nochmal was zu sagen. Bist du jemand, der sagt, die dauerhafte Einnahme dieser Supplemente ist erforderlich? Was ist deine Meinung dazu?
Das würde ich nicht so 100% unterschreiben. Ich denke, das kann jeder mal für sich ausprobieren. Und das ist auch ganz wichtig, einfach mal eigene Erfahrungen damit zu machen. Ich war zum Beispiel, ich hatte mich im letzten Jahr echt gut gefühlt. Ich behandle die HPU ja jetzt auch schon seit 5, 6 Jahren und habe einen stabilen Zustand erreicht. Und im Sommer hatte ich einfach überhaupt keine Lust, das ganze Zeug an Nahrungsergänzungsmitteln da mitzuschleppen und dachte, mach jetzt einfach mal 3 Wochen gar nichts. Das ist ja auch ein entspannter Zustand. Wir haben es uns da gut gehen lassen und ich habe 3 Wochen gar nichts eingenommen und kam nach Hause und habe mich nicht sehr viel anders gefühlt. Und dann habe ich das schleifen lassen, sage ich mal. Ich dachte, oh Gott, wenn ich mich gut fühle, dann muss ich ja jetzt nicht täglich so viele Kapseln schlucken. Und das zog sich da noch so 2, 3, 4 Monate. Und dann habe ich aber doch gemerkt, Mensch, jetzt fehlt mir irgendwie was, jetzt nimmt es wieder einen Abwärtstrend an, den möchte ich gegensteuern. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, mehr Supplemente einzunehmen. Aber ich finde, das kann jeder wirklich mal für sich ausprobieren. Am Anfang ist es oft nötig, mehr einzunehmen, um den Stoffwechsel wieder in eine gute Situation zu bekommen. Und wenn man die erreicht hat, dann einfach mal schauen. Weiß nicht, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang ganz lange notwendig und erforderlich ist, weil wenn man sich das mal anschaut, an welchen Stoffwechselprozessen Zink und Vitamin B6 zum Beispiel ja überall notwendig ist und bei den meisten meiner Frauen, die bei mir, ich arbeite übrigens nur mit Frauen, deswegen spreche ich immer automatisch immer von Frauen und nicht von Männern.
Ja, nur der Diskriminierung wegen.
Ja, nein, das war okay. Alle Männer da draußen, nein, so war das nicht gemeint. Nur die Erfahrungswerte, die ich immer nur mitbringen kann, die basiert halt immer auf Erfahrungswerte mit Frauen zusammen. Und die haben alle Entgiftungsprobleme, die haben Hautprobleme, die haben Leberprobleme, die haben Wundheilungsprobleme und da spielen halt genau auch Vitamin B6 und Zink eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und wenn man sich mal alle Stoffwechselvorgänge im Körper anguckt, ist Zink mit Magnesium ja eins der wichtigsten Kofaktoren. Und auch bei der Entgiftung und der Leberentstützung brauchen wir ja auch Vitamin B-Komplex. Und daher arbeite ich damit so oder so immer standardmäßig. Und da dann auch noch die HPU draufkommt, merke ich schon, dass ich sagen würde, dass die beiden die Erfolge schneller nach vorne, also schneller begünstigen, ne, wenn man das einnimmt. Ich habe auch welche, die sagen, wenn sie es absetzen, geht es ihnen sofort schlecht. Also genau das, was du auch wieder gespiegelt hast. Aber ich glaube, man muss an einem Zustand sein, wo man schon viel erreicht hat. Und dann kann man sich genau das erlauben, was du dir erlaubst. Und ich würde das auch unterschreiben wollen. Ich mache das jetzt ja auch schon länger und setze das Ganze um und achte bewusst auf mich. Und ich kann es mir auch erlauben. Aber ich merke auch, wann ich es wieder brauche. Ne? Ja, also das genau. ist dieses Körperfeedback. Ich stehe manchmal vor meiner Supplementen-Reservoir und dann greife ich schon intuitiv zu dem Richtigen, was ich jetzt eigentlich gerade brauche. Und dann nehme ich das einfach wieder für eine längere Zeit ein. Und ich glaube, dieses Feedback, dieses Körperfeedback und dieses Gefühl entwickelt man irgendwann automatisch. Ne?
Absolut, ja.
Mhm. Ja. Ja, schön, dass wir da auch nochmal drüber gesprochen haben, weil da gehen die Meinungen ja auch sehr, sehr weit auseinander. Gibt es, also die letzte Frage an dich. Du hast ja gesagt, du hast deine HPU schon richtig gut in den Griff gekriegt. Hast du noch mal testen lassen, ob es komplett negativ ist oder machst du das für dich nicht?
Interessiert mich. Nee, aber guter Hinweis. Aber stell dir vor, der kommt jetzt raus, ist nicht negativ, ich fühle mich aber gut, was mache ich dann? Das wäre jetzt, sag ich mal, aus wissenschaftlicher Sicht sicher total interessant. Ich plädiere aber immer dafür, das Befinden in den Vordergrund zu stellen und nicht so sehr die Laborwerte. Also wenn ich mich gut fühle, sehe ich keinen Grund, jetzt ständig irgendwelche Tests zu machen und hier nochmal nachjustieren und da. Dann lasse ich das einfach so sein, wie es gerade ist und genieße mein Leben nach über 30 Jahren blöder Symptome. Ich denke, das Befinden ist immer, ich sage immer, wir therapieren ja Menschen und ihr Befinden und wir wollen nicht Laborwerte in einen guten Bereich bringen. Ja. Ich habe manchmal auch Leute, die haben eine Mineralstoffanalyse, die eigentlich echt gut aussieht und die fühlen sich aber mies.
Ja.
Gibt's auch manchmal.
Da würde ich dann, solche Fälle habe ich auch. Ich glaube ja, unser Mindset, unsere Glaubenssätze, unsere Selbstheilungskräfte spielen bei unseren Gefühlen, wie wir uns fühlen, auch eine ganz große Rolle. Ja. Da du gerade von Fühlen gesprochen hast und nicht nur von Laborwerten, ich habe gesehen, du hast auch auf deiner Internetseite zum Beispiel ja auch einen HPU-Fragebogen, ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch schon mal ein ganz schöner Hinweis, und den kann man ja für sich auch nochmal durchklicken und zum Beispiel mal schauen, ob man zu den HPU-Lern gehören könnte. Ja. Mhm. Hast du noch eine Empfehlung zum Beispiel, wenn da jetzt ganz viele Kreuze gesetzt werden bei dem Fragebogen, was die Betroffenen weiterführend machen können? Gibt es da einen Test, mit dem du sonst früher in der Vergangenheit bei deinen Betroffenen auch gearbeitet hast oder hast du nur mit dem Fragebogen gearbeitet?
Nee, der Fragebogen, der dient eigentlich eher dazu, damit die Menschen sich mal selber einordnen können und sehen können, ist HPU überhaupt ein Thema für mich? Könnte das ein Thema sein? Passt es zu meinen Symptomen? Das ist wichtig, weil, wie wir ja schon gesagt haben, die Symptome so breit gefächert sind und natürlich in sich auch immer andere Gründe haben können als eine HPU. Und ja, mit diesem Fragebogen kann man eben gucken, ist es sinnvoll, einen Urintest zu machen. Und ich empfehle immer den aus dem deutschen Labor Ganz Immun. Das ist der Test von Medibere. Kostet um die 30 Euro. Den kann man sich bequem nach Hause schicken lassen und kann dann ja einfach die Urinprobe abgeben, wieder zurückschicken ins Labor und bekommt dann per E-Mail auch die Ergebnisse. Also das ist relativ einfach durchzuführen. Und dann sieht man, ist HPU ein Thema für mich? Sollte ich mich näher damit befassen oder kann ich das abhaken?
Ja, super. Ja, ich glaube, das hat das Gespräch, die Runde mit uns nochmal schön abgeschlossen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sonja, für diesen tiefen Einblick in ein Leben einer HPUlerin.
Ja, meine Annahme war,
mit ganz viel Hoffnung und ganz viel schönen positiven Eigenschaften und die wichtigsten Infos, über die wir jetzt hier auch gesprochen haben, die werde ich natürlich auch zugänglich machen, sodass die Hörer und Zuschauer dann sich auch mal vielleicht auf den Fragebogen reinstöbern, reinschnuppern können. Und ich sage in diesem Sinne schon mal ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier warst.
Danke, Nike, dass ich da sein durfte und über dieses wichtige Thema sprechen durfte. Wenn wir nur einen erreicht haben, der jetzt eine Erlösung seiner Symptome findet, dann hat es sich ja schon gelohnt.
Das sehe ich auch so.